Jesus, ich danke dir einfach dafür, dass wir deine Gegenwart erleben und spüren dürfen. Und ich wünsche mir so, dass du einfach auch unsere Herzen nochmal berührst, unsere Gedanken. Auch nochmal ganz tief und fest da drin verankerst, diesen Gedanken, wie wertvoll wir dir sind. Bitte darum, dass uns dieses Bild und dieser Gedanke einfach wirklich die ganze Woche begleitet, Herr. Danke dafür. Amen. Ich habe noch so gedacht, im Zusammenhang mit dem Wert, von dem du gesprochen hast, Stefan. Unser Wert ist tatsächlich auch für uns als Menschen unabhängig davon, wie zerknittert wir gerade sind oder wie schmutzig oder wie kaputt, zerrissen oder verletzt. Und auch das gilt für mich genauso wie für mein Gegenüber. Genau genommen hat das ganz viel mit dem zu tun, worum es heute gehen soll und auch die nächsten zwei Sonntage, nämlich das Königreich Gottes. Gottes Reich, das Reich der Himmel. Die Bibel verwendet da verschiedene Begriffe. Und ich habe das ja als Titel überschrieben, Gottes Königreich oder Kirche? Fragezeichen. Ursprünglich war der Gedanke Gottes Königreich und die Gemeinde. Kirche, Gemeinde lässt sich ja ein bisschen untereinander austauschen. Der Begriff meint das Gleiche, denke ich jedenfalls, nämlich eine Gemeinschaft von Christen, von Jesus-Nachfolgern, von Menschen, die an den Sohn Gottes als Retter und Erlöser glauben und deshalb mit Gott versöhnt sind. Ich habe mir die Frage gestellt, ob das Reich Gottes und die Gemeinde ein und dasselbe sind oder nicht. Und wenn nicht, was ist der Unterschied und worin liegt der und wozu ist dann das eine oder andere da? Interessant ist, wenn man sich damit ein Stück beschäftigt und mal danach guckt, wie Jesus mit diesen Begriffen umgegangen ist, dann stellt man sehr schnell fest, durch die vier Evangelien findet sich der Begriff von Gemeinde, Ekklesia, nur in zwei Zusammenhängen und nur dreimal an zwei Stellen. Das ist nicht besonders häufig, vor allem nicht, wenn man es in Relation setzt zu dem Begriff das Reich der Himmel, das Reich Gottes, Gottes Reich, dann stellt man fest, dass man auf 122 Bibelstellen in den vier Evangelien kommt. Oder 122 Mal kommt dieser Begriff vor. Offensichtlich ist da also ein Schwerpunkt, den Jesus setzt und dieser Schwerpunkt liegt in Betonung auf Reich Gottes. Stellt sich natürlich gleich als erstes die Frage, was ist das? Es ist ja schwer greifbar, so als Begriff oder irgendwie das, da Hände und Füße dran zu kriegen. Was ist denn eigentlich das Reich Gottes? Und selbst wenn man dann die Bibelstellen im Evangelium nachschlägt, wo dieser Begriff verwendet wird, hat man das Gefühl, habe ich das Gefühl, vielleicht geht euch das ja anders, wenn ihr die lest, ich habe das Gefühl, ich komme da raus und denke, so richtig fassen kann ich es immer noch nicht. Es wäre viel einfacher, wenn man sagen könnte, da ist das Reich Gottes. Bei einem Reich oder einem Königreich gehen wir ja davon aus, es ist ein Herrschaftsbereich, der hat gewisse Grenzen. Ja, jeder Staat, jedes Land hat irgendwo eine Grenze, bis dahin geht's und darüber hinaus gehört das Land jemandem anderes, ist ein anderes Reich. Es gibt einen Herrscher, demnach gibt es auch, ist jetzt ein bisschen doofes Wort, Untertan oder Beherrschte, aber in der Relation will ich es trotzdem mal so stehen lassen. Hat dann ja noch mit der Herrschaftsform etwas zu tun, wie es den Untertanen oder Beherrschten dann geht und wie man sich in dieser Position oder in dieser Situation dann selber wahrnimmt. Aber es wäre ja so schön, wenn man einfach sagen könnte, hey, da drüben, das ist das Reich Gottes. Da sind die Landesgrenzen, bis dahin geht's. da ist Gott der Chef und wenn du in Gottes Reich sein willst, dann geh einfach dahin. Ist ja aber nicht so. Dann kommt man zum Bibelvers, wo Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Aha. Dann kommt man zum anderen Bibelvers, der sagt, das Reich Gottes kommt erst noch. Ja, wie denn jetzt? Und wo? Und wann und für wen? Es ist. Man liest so Stück für Stück und irgendwie, ich finde es fast, wird es immer irritierender, denn man kann es nicht an diesen typischen Sachen festmachen, wie da ist es oder jetzt ist es oder es kommt oder es wird schwierig greifbar. Also habe ich mich nochmal auf die Bibelstellen ein Stück konzentriert, die uns beschreiben, was das Reich Gottes denn ausmacht, worin es besteht oder wie es sich ausdrückt und wo oder bei wem es sich ausdrückt. Und interessant ist, dass das Reich Gottes sich komplett und ausschließlich ausdrückt durch Menschen. Reich Gottes findet nämlich da statt, stellen wir fest, wenn wir diese Texte lesen und ein paar greifen wir gleich nochmal auf. Reich Gottes findet da statt, wo Menschen sich unter die Herrschaft Gottes begeben. Und die Grenze dieses Landes oder dieses Herrschaftsbereichs befindet sich da, wie weit der jeweilige Mensch Gott sein Leben beherrschen lässt. Einer der bekanntesten Verse zum Reich Gottes steht im Matthäusevangelium Kapitel 6, Vers 33. Da sagt Jesus, es soll euch zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch alles Übrige dazugeben. Da geht es so um die Sorgen, die man sich macht, ob man genug zu essen und genug Kleidung hat und ein Dach über dem Kopf und dass es einem gut geht und so weiter. Und Jesus sagt, das ist, können wir getrost vertrauensvoll in Gottes Hand lassen. Wir sollen uns um Gottes Reich kümmern und um seine Gerechtigkeit. Da habe ich jedes Mal, seit Jahren lese ich diesen Bibelvers und jedes Mal stutze ich an diesem und seine Gerechtigkeit. Es soll euch zuerst oder trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Nach Gottes Reich trachten für mein Leben, das habe ich eben schon gesagt, bedeutet Gott die Herrschaft über mein Leben überlassen. Und zwar in allen Bereichen und ganz praktisch. Es ist ja leicht zu sagen, okay, du bist mein Herr. Es ist genauso leicht zu sagen, wie ich habe deutsche Staatsbürgerschaft. Ja, steht in meinem Ausweis drin, schreibe ich immer überall rein, wenn gefragt wird Staatsbürgerschaft, schreibe ich immer schön brav rein, Deutsch. Was macht das denn aus, dass ich deutscher Staatsbürger bin? Naja, deutscher Staatsbürger bedeutet, dass ich der Herrschaft und den Gesetzen dieses Landes unterliege und mich so verhalte, wie es unsere Gesetzgebung und zu einem gewissen Grad auch unsere Kultur und unsere Geschichte mir mitgeben, / vorschreiben. Ich bin jetzt mal ganz provozierend an der Stelle. Wenn ich mich nicht an die Gesetze, die hier in Deutschland herrschen, halte, dann begebe ich mich aus dem Herrschaftsbereich heraus, beziehungsweise dann werde ich strafbar und dafür gerichtet. Also ich verhalte mich dann nicht mehr, wie ein deutscher Staatsbürger sich verhalten sollte. Könnt ihr nachvollziehen, oder? Ich weiß, es gibt Gesetze, über die ärgert man sich ein bisschen, dass sie so sind, wie sie sind. Und das Gleiche gilt für das Reich Gottes. Ich begebe mich unter seinen Herrschaftsbereich, ich bin Staatsbürger, Paulus schreibt das an einer Stelle, er sagt, euer Bürgerrecht ist im Himmel. Ja, das ist ja auch schön und gut. Das wollen wir auch alle gerne haben. Denn wir wissen, irgendwann ist das Leben hier auf der Erde zu Ende. Und dann hätten wir ja gerne eine Staatsbürgerschaft im Himmel und nicht in irgendeinem anderen Herrschaftsbereich. Hölle oder so. Das bedeutet aber auch, wenn ich jetzt schon meine Staatsbürgerschaft im Himmel habe, dass ich jetzt schon an die Gesetze des Himmelreiches gebunden bin. Umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr habe ich festgestellt, das ist auf den ersten Blick erstmal ein recht unangenehmes Thema. Denn es hat ganz viel damit zu tun, wie ich mich verhalte. Und ob ich tatsächlich A, Gott meinen König sein lasse, also dass er sagen darf, wo es lang geht, und B, ich mich auch an das halten muss, was er sagt, wo es lang geht. Dieses trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit steht ja mit Matthäus 6 ziemlich am Ende des Kapitels in der Reihe der Bergpredigt von Jesus. Auch in diesem Zusammenhang ist das wirklich interessant, das nochmal von Anfang zu lesen, also so ab Anfang Kapitel 5, denn man stellt fest, die Dinge, die Jesus hier aufzählt, sind alles ganz praktische Alltagslebenssituationen und Beispiele. Man sagt, so und so sollst du dich verhalten. Über Ehebruch und Mord, über Schwur und Vergeltung, über falsche und wahre Frömmigkeit, über das Gesetz Gottes im Alten Testament hat er hier auch etwas zu sagen. Das lese ich vielleicht an der Stelle mal, das passt ganz gut da rein. Und dann gehe ich nochmal ganz zurück an den Anfang des Kapitels. Kapitel 5 ab Vers 17. Denkt nicht, sagt Jesus, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, ihre Forderungen abzuschaffen, sondern um sie zu erfüllen. Ich versichere euch, solange Himmel und Erde bestehen, wird auch nicht ein Punkt oder Strich vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer auch nur eins von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt in dem Reich, das der Himmel regiert, als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der wird in diesem Reich hoch geachtet sein. Also hier haben wir tatsächlich auch wieder diesen Begriff, Reich der Himmel, das Reich Gottes. Wenn ihr Gottes Willen nicht viel besser erfüllt als die Gesetzeslehrer und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht in das Reich kommen, das der Himmel regiert. Also es hat hier tatsächlich direkt und unmittelbar etwas mit unserem Verhalten zu tun. Wir sind ja normalerweise als Neutestamentler immer so schön mit der Gnade unterwegs. Und die Grundaussage ist, du bist errettet, weil Jesus für dich am Kreuz gestorben ist und deine Schuld vergeben ist. Deshalb bist du mit Gott versöhnt und deshalb hast du dein Ticket in den Himmel. Was? Ich glaube, so steht das in der Bibel gar nicht drin. Du bekommst damit nicht ein Ticket in den Himmel, sondern du hast einen Neustart in eine Beziehung zu Gott. Nun, eine Beziehung zu leben und zu bauen bedeutet, dass man sich annähert, dass man auf den anderen hört, dass man sich für das interessiert, was ihm wichtig ist und was er will. Da wird es dann nämlich ganz praktisch. Ticket in Himmel ist eigentlich ein völlig falsches Beispiel oder völlig falscher Gedanke an dieser Stelle. Es gibt kein Ticket in den Himmel. Es gibt keine Fahrkarte oder Eintrittskarte. Es gibt eine Beziehung zu Gott und in dieser Beziehung entfalte ich mein Leben oder er sein Leben in mir. Und das bedeutet, dass ich Stück für Stück, nach und nach immer mehr seine Wege entdecke und gehe. Gute Grundlagen dafür hat er uns schriftlich gegeben. In dem Gesetz und den Propheten. Was ihm wichtig ist, was er will, wie wir umgehen, wie wir uns verhalten. Nochmal Bergpredigt, Kapitel 5 am Anfang, die sogenannten Seligpreisungen. Ich greife mal zwei davon raus. Wie glücklich sind die, die anerkennen, wie arm sie vor Gott sind. Ihnen gehört das Reich, das der Himmel regiert. Ich habe nichts zu bringen, nichts anzubieten, was mich irgendwie gerecht genug macht, um in den Himmel hineinzukommen. Anzuerkennen, dass ich Gott brauche, um in seiner Gegenwart zu leben und Reich Gottes zu erleben. Das ist der Weg, um reinzukommen. Wie glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht? Sie werden Kinder Gottes genannt. Wie glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun? Ihnen gehört das Reich, das der Himmel regiert. An dieser Stelle habe ich immer auf Verfolgung da irgendwie so geachtet, weil ich dachte so, oh, Verfolgung, wer will schon Verfolgung? Aber der Schwerpunkt ist gar nicht, dass sie verfolgt werden und dass wir verfolgt werden, sondern der Schwerpunkt ist, weil sie Gottes Willen tun. Das ist der Schwerpunkt. Es geht nicht darum, dass diejenigen ins Reich der Himmel kommen, die verfolgt werden, sondern dass die ins Reich der Himmel kommen, die Gottes Willen tun. Das ist der Schwerpunkt an dieser Stelle. Es kann sein, wenn du Gottes Willen tust, dass du verfolgt wirst. Keine Frage. Aber du brauchst nicht die Verfolgung, um ins Reich der Himmel zu kommen, sondern du brauchst den Gehorsam, Gottes Willen zu tun, um hineinzukommen. Es sind verschiedene Elemente, die ich zusammenbringen will. Von daher muss ich immer noch mal ein bisschen gucken, was passt. Die Israeliten der biblischen Zeit hatten auch eine ganz klare Vorstellung, wie man Teil vom Reich Gottes wird. Das ist eigentlich eine ganz einfache Nummer und eigentlich auch sehr praktisch gedacht, nämlich durch Abstammung. Die haben gesagt, hey, ist überhaupt kein Problem. Wir sind Söhne und Töchter Abrahams, der die Verheißung hat, das ist Gottes Volk. Also sind wir Teil des Reichs der Himmel. In Matthäus 8 räumt Jesus damit ziemlich auf und sagt, wisst ihr was, das nützt euch überhaupt nichts, was das Reich der Himmel betrifft. Sondern diejenigen, die Gottes Willen tun, die den Willen meines Vaters tun, die sind meine Mutter, mein Vater, meine Brüder, meine Schwester. Das sind diejenigen, die ins Reich hineinkommen. Ich glaube, das hat die Leute damals ziemlich vor den Kopf gestoßen. Aber auch heute lässt sich das sicherlich nochmal wieder übertragen oder anwenden, denn wir denken ja manchmal, es reicht aus, oder in unserer Gesellschaft, vielleicht in den Freikirchen nicht ganz so stark vertreten, es reicht ja, wenn ich meine Mitgliedschaft in der Kirche habe. Es reicht, wenn ich getauft bin. Es reicht, wenn ich sonntags in den Gottesdienst gehe. Vielleicht kommen wir jetzt den Freikirchlein schon ein bisschen näher wieder. Es reicht, wenn ich regelmäßig bete. Es reicht, wenn ich die Bibel lese. Abstammung, Geburt bringt uns nicht ins Reich der Himmel. Sondern nochmal derjenige, der Gottes Willen tut. Der kommt ins Reich der Himmel. In Matthäus 13 lesen wir, dass das Reich Gottes wächst. Es ist wie Saat oder Samenkörner, die gepflanzt werden und aufgehen und größer werden, sich ausbreiten, Fuß fassen. Ich denke auch an der Stelle wieder ein Bild dafür, dass es nicht irgendwie mit, jetzt habe ich's, jetzt bin ich drin, sich begreifen oder erfassen lässt. Sondern es ist tatsächlich immer wieder diese Beziehung zu Gott zu leben und aus dieser Beziehung heraus Gottes Willen zu tun, die verursacht, dass ich Teil des Reiches Gottes bin und dass ich Teil des Reiches Gottes bleibe. Jesus bringt die gute Nachricht vom Königreich Gottes. Tut Buße und kehrt um, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das ist die erste Botschaft, die Jesus bringt, nachdem er getauft ist in der Wüste, aus der Wüste mit der Versuchung zurückkommt. Das ist seine Predigt und sie ist verknüpft damit, dass er Kranke heilt und Menschen von der Herrschaft des Teufels befreit. Königreich Gottes ist nahe gekommen und wird ganz praktisch in dem, was Gott von seiner Seite aus tut und was er hineinbringen will in dein Leben. Da, wo du dich auf ihn einlässt, Vertrauen in ihn investierst, Glaube investierst, da kommt Gott dir auch entgegen. Du darfst sehen, dass Gottes Reich ein Fundament hat, das Heil bringt. Und dieses Fundament ist wieder mal ganz einfach und ganz kurz zusammengefasst in einem Wort. Das ist Liebe. Jesus als Gottes Sohn ist auf die Erde gekommen, weil er die Menschen liebt, weil er dich liebt, weil du ihm wertvoll bist. Reich Gottes besteht darin, dass Gottes Liebe zu uns kommt und Reich Gottes findet da statt, wo Menschen in Liebe darauf antworten. Das ist schon faszinierend, dass es an den Stellen zusammenkommt, wo Beziehung, liebevolle Beziehung gebaut wird. Initiiert von Gott, denn wir können nur lieben, weil wir Wert in ihm haben, weil wir von ihm geliebt sind. Johannes beschreibt das und sagt, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wo soll das sonst herkommen? Und wenn wir dann den nächsten Schritt gehen und feststellen, dass Jesus mal die Gebote zusammenfasst, das ganze Gesetz und die Propheten, worin ist es verankert? Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Das Gesetz und die Propheten sind nicht darin verankert, einfach nur den Buchstaben zu erfüllen. In unserer Der Vergleich zur deutschen Staatsbürgerschaft und der Gesetzgebung in Deutschland greift an dieser Stelle nicht mehr. Als deutscher Staatsbürger erfülle ich meine Pflicht vorrangig und erfülle die Gesetze, weil ich deutscher Staatsbürger bin und sonst eins auf den Deckel kriege. Wie viele von den Gesetzen erfüllst du, weil du Deutschland und die Menschen in Deutschland liebst? Wäre mal ein interessanter Ansatz übrigens, da mal drüber nachzudenken. Reich Gottes hat an der Basis nicht das Gesetz, sondern die Liebe. Aber wenn ich liebe, hilft mir das Gesetz und zeigt mir einen Weg, diese Liebe auch praktisch zu machen für den Nächsten und diese Liebe auszudrücken gegenüber Gott. Und Jesus sagt an einer Stelle mal, ihr seid meine Freunde, Punkt, schön wär's, ne? Es kommt ein Komma dahinter natürlich, wenn ihr tut, was ich euch gebiete, sag ich meinen Freunden auch immer. Kommt nicht so gut an irgendwie, die verstehen das immer falsch. Und das kann man ja auch falsch verstehen. Ja, das klingt ja schon echt ein bisschen merkwürdig. Aber gemeint ist, hey, es drückt sich doch darin aus, dass ich Freund bin, wenn ich dem anderen Gutes tun will und den guten Dingen, die er mir vorlegt, auch folge. Wer meine Gebote tut, der ist es, der mich liebt. Aber es fängt mit der Liebe an und nicht mit dem Gebot. Wir lesen es manchmal falsch rum und denken so, okay, na gut, dann erfülle ich jetzt dann eben endlich mal die ganzen Gebote und Gesetze, dann habe ich endlich gezeigt, dass ich ihn liebe. Fühlt sich irgendwie komisch an, oder? Auf diesem Weg irgendwie zum Schluss zu kommen, dass das Liebe ist. Nein, zu entdecken, hey, ich liebe den, was will er denn? Was will er denn? Das möchte ich gerne tun. Darin besteht Reich Gottes. Reich Gottes ist da, wo Gottes Liebe Menschen erreicht. Und Menschen in Liebe antworten und in Liebe handeln. Gegenüber Gott und gegenüber den Mitmenschen, weil das ist, was Gott entspricht und was er will. Dort baut sich und breitet sich Gottes Reich aus. Das war die erste Frage. Was ist das Reich Gottes eigentlich? Die zweite Frage ist, was ist Kirche eigentlich oder Gemeinde? Und ist es das Gleiche und wie oder was hat das miteinander zu tun? Wie gesagt, der Begriff Ekklesia kommt nur zweimal in den Evangelien vor. Einmal sagt Jesus das zu Petrus, sagt, du bist Petrus, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Okay, das ist ja ganz positiv. Also es gibt offensichtlich jemanden, dem Jesus das anvertraut und sagt, okay, irgendwie dieses Gebilde von Gemeinschaft, Ekklesia heißt auch die Herausgerufenen, Versammlung, Zusammenkunft, da habe ich jemanden für, der kann das Ganze ein Stück leiten und gestalten. Auf den kann man das aufbauen, Petrus. Die andere Stelle, wo Jesus das verwendet, ist die Frage nach, wie gehen wir mit einem Bruder, einer Schwester, also einem Mitchristen um, der nicht christliches Verhalten an den Tag gelegt hat oder auch gesündigt hat und das nicht einsehen will. Den soll man ja erstmal ansprechen und mit ihm reden und gucken, ob er das einsieht. Wenn er es nicht einsieht, dann soll man jemanden dazu nehmen und zu zweit hingehen. Und wenn er das auch nicht einsieht, dann soll man ihn vor die Gemeinde bringen, Ekklesia. Okay, das sind die zwei Begriffe, wo Versammlung vorkommt. Also ist Versammlung auf jeden Fall und Gemeinde auf jeden Fall schon mal dafür da, dass man Menschen bloßstellen kann, ihnen eins auf den Deckel gibt. Nein, so ist es natürlich auch nicht gedacht und gemeint. Wir wollen den Menschen ja helfen, wieder auf einen guten Weg zu kommen. Und wieder, ich gehe jetzt mal zurück zu dem, wie wir gerade Reich Gottes definiert haben, wieder Teil vom Reich Gottes in seinem Handeln zu werden. Kirche oder Gemeinde, Gemeinschaft, Versammlung, Treffen von Christen in unterschiedlichen Formen entwickelt sich dann ja auch erst in der Folge der Evangelien, Apostelgeschichte, und wir entdecken das dann in Berichten aus den Briefen und auch im historischen Zusammenhang kann man da sicherlich einiges entdecken und lernen. Was macht Gemeinde an dieser Stelle aus und ist das Ziel erreicht, wenn wir Gemeinde sind und Gemeinde haben? Die Apostel haben die ersten Treffen ja veranstaltet, gewissermaßen, Gemeinde gegründet, wenn man so will. Und im Anfang von Apostelgeschichte lesen wir dann, dass sich die Jünger Jesu versammelt haben im Tempel. Zur Lehre, wurden unterrichtet darüber, was macht diesen Glauben eigentlich aus, was bedeutet der, wie gehen wir damit um, wie machen wir das Ganze praktisch. Die Aufforderung von Jesus ist, die Menschen, die ihm nachfolgen wollen, zu Jüngern, zu Nachfolgern, zu Schülern zu machen, die von ihm lernen. Dazu braucht man Gemeinschaft und Miteinander. Wir sind immer wieder aufgefordert und stellen fest und lesen das auch, gerade auch durch die Briefe dann im Neuen Testament, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass wir einander helfen können, einander ergänzen können in unseren Wegen und in unserer Nachfolge Christi, seine Wege zu suchen und zu gehen. Manchmal auch uns zu korrigieren gegenseitig, uns auf die Punkte hinzuweisen, die vielleicht nicht in Ordnung sind oder noch nicht auf einem guten Weg sich bewegen. Kirche, Gemeinde ist nicht in erster Linie ein Gebäude oder eine Institution, die es einfach gibt, weil es sie geben muss. Und ich wage zu behaupten, Kirche ist auch nicht das Ziel. Ich habe in den vergangenen Jahren, aufgefallen ist es mir eigentlich erst in jüngerer Zeit, dass wir sehr daran interessiert sind, dass Menschen, die zu Christus umkehren, in die Gemeinde kommen. In die Kirche kommen. Das ist ja an sich auch nicht verkehrt. Wir haben ja gerade festgestellt, in welchen Bereichen wir auch durchaus von Gemeinschaft unter Christen profitieren und warum das gut und wichtig ist, dass wir das haben. Wie gesagt, Lehre, Jüngerschaft, Ermutigung, Ermahnung und so weiter. Ich befürchte aber, dass wir dazu tendieren, dass wir denken, das Ziel ist erreicht, wenn jemand in der Gemeinde oder in der Kirche ist. Okay, wir sind wieder Freikirchler, also wenn er in der Kirche ist, reicht das natürlich noch nicht aus, er muss in die Gemeinde. Quatsch, natürlich auch davon mal ab, ganz abgesehen. Aber auch, dass jemand in der Gemeinde ist, kann nicht das Ziel sein. Dann wären wir, wenn das so wäre, oh, jetzt ist er in der Gemeinde, jetzt ist alles gut, dann wären wir wieder bei der Eintrittskarte in den Himmel angekommen. Von der wir ja eben schon festgestellt haben, in dieser Form existiert das gar nicht. Wie sehr geht es uns wirklich darum, dass ein Mensch Teil vom Reich Gottes wird, beziehungsweise Reich Gottes in seinem Leben erlebt und entfaltet? Und wie sehr geht es darum, dass er in Gemeinde und Gemeinschaft ist, in der Form, wie wir sie kennen, und am besten natürlich in unserer eigenen? Ich bin zu der Überzeugung gekommen, zunehmend komme ich zu der Überzeugung, dass Gemeinde eigentlich an dieser Stelle, was das Reich Gottes betrifft, nur, und ich sage es mal ganz bewusst so, nur ein Mittel zum Zweck ist. Mehr nicht. Ich weiß, das ist echt provozierend, weil wir alle Gemeinde lieben und sie uns wichtig ist und am Herzen liegt. Hey, ich bin Pastor von der Gemeinde. Natürlich ist mir Gemeinde wichtig. Und natürlich liebe ich Gemeinde und mache das gerne und von Herzen und mit Freude. Aber das Ziel, das Gott uns vor Augen malt, ist nicht, dass wir Menschen in die Gemeinde kriegen, sondern dass wir Menschen für das Reich Gottes gewinnen. Und das ist viel größer und breiter und vielfältiger, als jede Gemeinde oder Kirche es je sein kann oder sein wird. Es öffnet uns den Horizont in verschiedene Richtungen. Zum Beispiel in die Richtung, wir sind nicht der einzige Ort, wo man Reich Gottes lebt und als Christ gut unterwegs sein kann. Weder als Ortsgemeinde, noch als Gemeindebund, Pfingstgemeinde oder Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden, noch als Denomination oder Kirchen insgesamt. Nur mal so zur Erinnerung, das gab es zu der Zeit alles noch gar nicht. Das ist alles erst nach und nach entstanden. Was gab es eigentlich? Oder was ist ursprünglich entstanden oder wie ist das zusammengekommen? Es gab Gemeinschaft von Christen. Es gab Gemeinschaft von Christen und innerhalb dieser Gemeinschaft der Christen gab es natürlich auch die verschiedenen Elemente, die ich vorhin schon aufgezählt habe. Lehre, Jüngerschaft, anleiten, ermutigen, ermahnen und so weiter. Keine Frage. Aber es gibt keine Bibelstelle, die vorschreibt, in welcher Form das passieren muss. Keine. Ich kenne keine. Wenn ihr eine findet, sagt sie mir. Es gibt Ansatzpunkte und Hinweise, was da passiert ist und wie sie das gemacht haben. Ein paar Formen werden beschrieben. Aber nicht als, so müsst ihr das machen, sondern so haben die sich damals zusammengetan, aus ihrem kulturellen Kontext, aus ihren Möglichkeiten in ihrer Zeit. Das Einzige, was bleibt und was ganz deutlich wird, ist, Gemeinschaft ist wichtig. Gemeinschaft miteinander ist wichtig. Versäumt die Versammlungen nicht. Steht aber nicht, geh in die Versammlung in der Straße, in dem Haus mit der Hausnummer. Es gab ja mehrere Versammlungsorte. Umso größer die Gemeinde geworden ist, ich meine, wenn man das anguckt, es ging ja ziemlich radikal und groß los zu Anfang. Da bekehren sich 5.000 Leute, dann kehren nochmal 3.000 Leute um, dann hast du da schon 8.000 Leute. So einen Versammlungsort gab es gar nicht, wo die alle reingepasst hatten auf einmal. Also haben die sich aufgeteilt auf verschiedene Orte. Und der eine ist da hingegangen, der andere ist da hingegangen. Der eine hat gesagt, oh, ich muss von morgens um 4 bis nachmittags um 3 arbeiten. Ich gehe dahin, wo es um die Uhrzeit hinterher stattfindet. Und der andere hat eine Schicht von 12 bis Mitternacht. Ist ja nicht so, dass das nur in unserer neuen Zeit ist. Und da waren Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Ich bin überzeugt davon, die haben ihre Gemeinschaften unterschiedlich gepflegt. In der einen Gruppe gab es israelisch-typisches Essen, in der anderen Gruppe afrikanisch-typisches Essen. Und in der einen Gruppe haben sie Musik so gemacht und in der anderen haben sie vielleicht gar keine Musik gemacht. Die Möglichkeiten sind so breit. Und es geht nicht darum zu sagen, okay, aber das ist jetzt unser Grüppchen und bei uns ist das alles richtig und deshalb müssen alle zu uns kommen. Das kann es irgendwie nicht sein. Und doch fällt Kirche und auch Gemeinde immer wieder in diese Falle. Das dauert manchmal 1-2 Generationen, vielleicht auch mal 3 oder 4 und dann stecken wir da irgendwie wieder drin und denken, ha, wir haben's. So wie wir das machen, ist das richtig. Vielleicht ist es auch richtig, aber wie die anderen es machen, ist deshalb noch lange nicht falsch. Solange sie Reich Gottes bauen. Wir müssen unseren Blick darauf konzentrieren, worauf Jesus seinen Blick konzentriert hat. Reich Gottes bauen bedeutet, Gottes Liebe in das Leben von Menschen hineinzubringen. Und ihnen den Weg, Jesus Christus ist der Weg, zu zeigen, dass es darüber geht. Und dabei praktisch Gottes Werte und Gottes Liebe zu leben und zu ihm zu bringen. In welcher Gemeinschaft von Christen sie sich dann nachher wohlfühlen und da regelmäßig ihre Treffen und ihre Ermutigung und ihre Lehre und Jüngerschaft leben und erleben, ist eigentlich völlig egal. Hauptsache, sie tun es. Und natürlich werde ich sagen, wenn ich jemanden da drin begleite und es mir gelingt, tatsächlich ihm Gottes Liebe zu vermitteln und er umkehrt zu Gott durch das Opfer von Jesus Christus, werde ich ihn auch einladen und sagen, hey, du kannst gerne in unsere Gemeinschaft kommen. Wir machen das hier so und so. Aber ich werde nicht sagen, geh bloß nicht daheim, böse, böse, böse. Die machen das alles anders und ist alles nicht so gut. Kannst du dir ruhig auch mal da angucken, wenn du möchtest. Oder wenn du merkst, du fühlst dich hier nicht wohl, aus welchen Gründen auch immer. Aber sorg dafür und guck, dass du irgendwo Gemeinschaft mit anderen Christen hast. Damit du das in deinem Alltag leben kannst und damit Reich Gottes sich in dir entfaltet und Reich Gottes baut und von da aus ausbreitet, so wie dieses Samenkorn, das wächst. An einer Stelle steht da, es wird wie ein großer Baum, in dem sogar noch Vögel nisten. Da habe ich mich immer schon gefragt, was das eigentlich mit den Vögeln da soll. Ich habe mir gedacht, die Vögel sind die Menschen, die noch nicht eigene Bäume sind, bei denen die Saat noch nicht aufgegangen ist, die aber schon mal kommen und sagen, hey, das ist aber interessant hier, das ist aber schön, so ein Baum ist gemütlich, der spendet Schatten, da gibt es Futter und so weiter und so fort. Das dürfen wir sein. Ja? Und das können wir an den Orten machen, wo Gott uns hinstellt und wo wir uns wohlfühlen. Reich Gottes ist da, wo Menschen Gottes Liebe erleben und Gottes Liebe leben. Erleben und Leben. Kirche ist dazu da, uns zu helfen, darin uns zu entwickeln, zu entfalten, zu wachsen, zu gedeihen. Wenn Kirche und Gemeinde zu diesem Zweck beiträgt, dann ist es gut. Wenn sie es nicht tut, sondern sich nur um sich selbst dreht, dann ist es höchste Zeit, dass wir umkehren. Amen. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir Teil deines Reiches sind, dass wir eingeladen sind, deine Kinder, deine Familie zu sein und da mittendrin zu sein. Dass wir dieses Angebot von dir, uns deine Liebe wieder neu zu schenken, uns Wert zu geben, ganz groß für uns ist. Und danke dir einfach dafür, dass wir das einfach so als Geschenk nehmen dürfen. Und dann wollen wir das einfach auch leben. Die Liebe, die du dadurch in uns entfachst und entfaltest, die wollen wir dir geben und dir zeigen. Und auch den Menschen um uns herum. So wollen wir dein Reich bauen. Und wenn du da drin auch deine Gemeinde baust, steht ja in deinem Wort sogar, du baust deine Gemeinde. Wenn du dadurch deine Gemeinde baust hier an diesem Ort, dann freuen wir uns und dann feiern wir das. Und wenn du dadurch deine Gemeinde baust an einem anderen Ort, dann freuen wir uns auch und feiern das auch. Denn es ist ein Reich, das wächst. Es sind Menschen, die dich lieben und dir folgen. Und das wollen wir im Blick behalten. Das wollen wir bauen. Wir wollen Menschen in Beziehung zu dir bringen, Stück für Stück immer mehr. Das ist unser Ziel, das ist unser Wunsch, das ist unser Herzschlag. Menschen sollen gerettet werden. Danke, dass du das auf so vielfältige Weisen tust und auch durch verschiedene Gemeinschaften und Gemeinden. Und einfach an dieser Stelle die anderen christlichen Gemeinschaften an diesem Ort hier segnen. Ich denke gerade im Moment nochmal an die Vineyard, die gerade Räume suchen, Herr, wir beten darum, dass du ihnen Gnade schenkst, dass das gut gelingt. Genau, wir wollen die internationale Christengemeinde segnen, genauso wie die evangelische und katholische Kirche, die landeskirchliche Gemeinschaft, genauso wie die Zionskirche und die Hoffnung für alle. Wir wollen die Geschwister segnen, die es versucht haben mit einer russlanddeutschen Gemeinde hier, die erstmal wieder zugemacht haben. Wir wollen, dass sie wachsen und sich entfalten und entwickeln und Menschen deine Liebe bringen können, Herr. Genauso wie wir das auch für uns erbitten, dass du uns darin förderst, baust, ermutigst, ermahnst, uns lehrst, deine Wege zu gehen. Amen.